Wenn ich so etwas höre wie von Scott, wo das Leben vielleicht zu Ende geht, dann denke ich auch immer wieder dran, wie wird mein Leben zu Ende gehen? Abrupt, Unfall wie bei meinem Vater, so aus dem Leben gerissen oder langsam alternd. Ein Wunsch hätte ich an Gott, dass mein letzter bewusster Augenblick ein Gebet ist. Diesen Wunsch hätte ich gerne. Letzter bewusster Augenblick in meinem Leben, ein Gebet von mir und die Bitte um Gnade. Das wäre mein Wunsch. Jesus redet auch regelmäßig über sein Ende. Und da sind wir schon beim Thema glasklare Prioritäten. Markus Kapitel 1, Matthias hat letzten Sonntag eine Einleitung gegeben über den Markus und über das Evangelium. Wir werden auch dann das Ende von Jesus miterleben. Bei Ostern kommen wir dann bei seinem Tod heraus. Ich bin heute dran mit Markus Kapitel 1, die Verse 1 bis 39. Wenn man die Verse 1 bis 8 anschaut, dann geht es um einen Wegbereiter. Jesus brauchte einen Wegbereiter oder einen Vorbereiter. Jesus brauchte den Johannes als Vorbereiter. Es ging nicht ohne ihn. Das war so gewünscht, das war so prophezeit, das war der Wille Gottes, dass Jesus einen Vorbereiter braucht. Ohne ihn wäre es nicht gegangen. Wenn du ein Vorbereiter bist, dann übst du eine wirklich wichtige Tätigkeit aus. Ich kriege immer den Predigerplan, vorbereitet von Coralina. Das finde ich eine wichtige Tätigkeit. Ich möchte mir nicht das Chaos ausmalen, wenn wir das nicht hätten. Diese peinlichen Pannen hier. Oh, wer predigt heute? Oh, schnell noch. Wer könnte was? Wer hat was? Und los geht's. Und nee. Coralina bereitet das vor und ich gucke regelmäßig rein. Das ist eine wichtige Tätigkeit. Johannes hat nicht nur das Kommen von Jesus vorbereitet, er hat auch das Volk auf Jesus vorbereitet. Er startete eine großartige Bewegung. Markus Kapitel 1, Vers 5. Und es ging zu ihm hinaus, das ganze jüdische Volk, das ganze jüdische Land und alle Leute von Jerusalem und ließen sich von ihm taufen im Jordan und bekannten ihre Sünden. Was für eine tolle Bewegung. Die Leute strömen da hinaus, lassen sich taufen. Ich weiß gar nicht, wie ich mir das vorstellen muss. Und dann bekennen sie ihre Sünden. Öffentlich. Das, was schiefläuft zwischen ihnen und Gott. Das, was zwischen ihnen steht, das bekennen sie. Und sie tun Buße. Sie kehren um. Und sie gehen verändert und mit dem Wunsch, verändert zu leben, zurück. Das war eine Massenbewegung. In Markus 1, Vers 15, nachdem Jesus in der Wüste war, vorbereitet wurde, ging es endlich los. Und wisst ihr, was er macht? Er macht dort weiter, wo Johannes angefangen hat. In Markus 1, Vers 15 steht, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist herbeigekommen. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Das, was Johannes vorbereitet hat, macht er weiter. Buße tun. Es geht um das Reich Gottes. Veränderung ist angesagt. Es ist eine Zeit der Veränderung. Vielleicht lebst du auch in so einer Zeit der Veränderung. Bei mir ist 5 Jahre her, da hatte ich den Eindruck, Ich lebe in der Zeit der Veränderung. Ich muss was ändern mit meiner ganzen Familie. Das hat dann zu dem Umzug nach Berlin geführt. Zeit der Veränderung sind oft gewaltige Zeiten. Schmerzhaft, schwierig, gewaltig und zugleich wunderschön. Mein erster Punkt heißt Miteinander und der kommt aus Markus Kapitel 1, Verse 16 bis 20. Als er aber am Galiläischen Meer entlang ging, sah er Simon und Andreas, Simons Bruder, wie sie ihre Netze ins Meer warfen, denn sie waren Fischer. Und Jesus sprach zu ihnen, folgt mir nach, ich will euch zum Menschenfischern machen. Sogleich verließen sie ihre Netze und folgten ihm nach. Und als er ein wenig weiter ging, sah er Jakobus, den Sohn des Zebedäus, und Johannes, seinen Bruder, wie sie im Boot die Netze flickten. Und alsbald rief er sie, und sie ließen ihren Vater Zebedäus im Boot mit den Tagelöhnern und folgten ihm nach. Einer der größten Überzeugungen, die er hatte, der größten Prioritäten, die er hatte, war Miteinander. Es muss ein Miteinander sein. Kein Alleingang von mir. Miteinander. Wisst ihr, das finde ich sehr besonders, sobald er nämlich, und das tut er bis heute mit uns, er ruft immer noch in die Nachfolge auf. Und sobald du dann in die Nachfolge aufgerufen wirst und Nachfolger bist, führt dich das in das Reich Gottes. Und dort sind wir Brüder und Schwestern. Das finde ich besonders. Da spielt deine Ausbildung keine Rolle mehr. Da spielt deine soziale Herkunft keine Rolle mehr. Plötzlich bin ich dein Bruder. Und du bist meine Schwester. Und ich bin übrigens gern dein Bruder. Und ich bin mir auch durchaus der Verantwortung bewusst, ein guter Bruder zu sein. Und ich hoffe, ich werde dieser Verantwortung auch gerecht oder immer wieder gerecht. Aber dann sind wir Brüder und Schwestern in der Nachfolge. Das ist egal, ob ich Ehemann bin oder Single und weiß ich was, oder Teenager oder Nachfolger. Mit ihm, miteinander. Was sagt dieses Miteinander eigentlich über Jesus aus? Ich stelle mein Interview vor mit seinen Jüngern. Wie ist er denn? Wie ist sein Führungsstil? Wie geht er mit euch um? Von oben herab? Es ist ein Miteinander. Wie ist die Atmosphäre eigentlich bei Jesus? Könnt ihr mir das mal erzählen? Jakobus. Herrscht ein großer Druck, wenn man mit Jesus unterwegs ist? Ist man da in Angst, ja, nichts verkehrt zu machen? Alles ja richtig zu machen, ist das? Nein, würde er sagen, nichts da. Bei Jesus nicht. Wie er mit uns umgeht, ich kann Ihnen sagen, Vertrauen. Der lässt uns machen. Fehler sind okay. Wir fühlen uns pudelwohl mit ihm. Guter Förderer, nicht zu viel und nicht zu wenig, aber gut. Manchmal an der Grenze, dann kommt rechtzeitig seine Hilfe. Herrlich. Ich kann euch sagen, ich bleib bei ihm. So stelle ich mir ein Interview vor. Wenn du das Kollegium von meiner Schule, an der ich tätig bin, interviewen wirst über meinen Schulleiter, es wäre ziemlich ähnlich. Wir sind ein bunter Haufen von Quereinsteigern, angefangen oft bei Null in dieser Schule. Und was kriegen wir von ihm? Vertrauen. Ja, du kannst es noch nicht, aber es kann was werden. Was macht er mit uns? Er fördert uns. Was schafft er von der Atmosphäre? Angstfrei. Oh, das brauche ich. Müssen wir alles richtig machen? Nein. Dürfen wir Fehler machen? Ja, und das genieße ich. Haben wir die Freiheit, es so zu machen, wie es uns liegt? Ja, auch. Gibt es mal eine Korrektur? Ja. Gibt es die nötige Hilfe? Ja. Und wenn du die Kollegin fragen würdest, 100%, sie sind ihm alle wohlgesonnen. Es ist einfach ein guter Leiter. Bibelkreisleiter, Teamleiter, Gemeindeleiter, Abteilungsleiter, Lehrer, Pfarrer, Ehemänner, so leitet man doch, oder? Wie Jesus. So geht's. So muss das Interview ausschauen von deiner Ehefrau. In den Versen 21 bis 34 passiert etwas ganz Übliches. Und das möchte ich zusammengefasst lesen ab Vers 32 bis 34. Am Abend aber, als die Sonne untergegangen war, brachten sie zu ihm alle Kranken und Besessenen. Und die ganze Stadt war versammelt vor der Tür. Und er half vielen Kranken, die mit mancherlei Gebrechen beladen waren. Und er trieb viele böse Geister aus und ließ die Geister nicht reden, denn sie kannten ihn. Ganz typisch. Klare Priorität. Helfen, heilen, gesund machen, predigen. Ganz klar, das war eine glasklare Priorität für Jesus. Und die war auch immer am richtigen Platz bei ihm. Jetzt habe ich hier, brauche ich kurz 5 Stühle, die hier so nebeneinander gestellt werden. Darf ich die 4 Männer kurz bitten? 5 Stühle. Am besten hier oben auf der Bühne, so in eine Reihe. Dankeschön. Genau, einfach so 1, 2, 3, 4, 5 nebeneinander. Ich habe ein bisschen zwischen den Zeilen auch gelesen. Und ich komme zu meinem zweiten Punkt, das ist der gleiche wie die Überschrift, glasklare Prioritäten. Und ich finde, dass Jesus diese gehabt hat und gelebt hat. Und wenn ich folgende Verse jetzt mit euch zusammenlese, dann spiegeln diese Verse diese glasklaren Prioritäten wider. Und zwar ab Vers 35 bis zum Ende meines Predigttextes. Und am Morgen, noch vor Tage, stand er auf und ging hinaus. Und er ging an eine einsame Stätte und betete dort. Simon aber und die bei ihm waren, eilten ihm nach. Und als sie ihn fanden, sprachen sie zu ihm, jedermann sucht dich. Und er sprach zu ihnen, lasst uns anderswo hingehen, in die nächsten Städte, dass ich auch dort predige, denn dazu bin ich gekommen. Und er kam und predigte in ihren Synagogen in ganz Galiläa und trieb die bösen Geister aus. Dazu bin ich gekommen. Deshalb stehe ich auf in der Früh. Wenn du morgens aufstehst, wozu stehst du auf? Könntest du auch liegen bleiben? Wozu stand er überhaupt auf, unser Jesus? Wofür läuft der eigentlich jeden Tag? Wo läuft der eigentlich hin jeden Tag? Wo läufst du jeden Tag hin? Was ist dein Ziel, deine Priorität und deine Prioritäten? Wo soll das Jahr 2018 enden für dich? Jetzt habe ich mal ein paar Bereiche rausgesucht. Vorne ist die Nummer 1. Wen setzen wir ganz nach vorne?
Ehefrau,
ja. Wer war das?
Kinder. Moment. Die da. Heute ist nur Hannah da. Nee. Ja. Allein. Ihr nicht? Nach der Frau? Hör auf euch.
Diese Pyramide ist mir ziemlich vertraut in meinem Leben. Jetzt ist mir vor ein paar Wochen leider wieder mal etwas passiert, was diese Ordnung durcheinander bringt. Und immer wenn du eine göttliche Ordnung durcheinander bringst, wird schmerzhaft. Was habe ich gemacht? Wieder über ein paar Wochen hinweg. Weg mit der Frau. Irgendwo hier reingeflickt. Das machst du ein paar Wochen. Und dann sitzt du mit deiner Frau am Tisch zusammen und dann siehst du den ganzen Schmerz von deinem Gegenüber. Und dann siehst du, was passiert, wenn du deine Prioritäten änderst und austauscht. Wehe, du tauscht die Prioritäten aus. Dann ist aus mit der Nähe und dann kommt der Schmerz und dann tut's weh. Und dann braucht es Buße, Vergebung und wieder eine Umkehr. Es ist nicht gut, wenn wir unsere Prioritäten vertauschen. Es ist eine göttliche Ordnung. Ich weiß nicht, wie deine Pyramide aussieht oder deine Reihenfolge, aber es ist eine Ordnung, die uns Gott gibt. Und wenn wir die durcheinander bringen, dann wird es garantiert schmerzhaft. Früher oder später. Ich habe auch wieder gelernt, wenn du die Ehe laufen lässt, dann läuft sie auseinander. Und da habe ich ein paar Beispiele aus der Natur. Wenn man etwas laufen lässt, etwas pflegt. Ehe braucht Pflege, Beziehungen brauchen Pflege, Beziehung zu Gott, Beziehung zueinander braucht Pflege. Lässt du es laufen, fängt es an zu wuchern. Und wisst ihr auch, was ich wieder gelernt habe? Wenn du mich fragen würdest, was ist wichtig in der Ehe? Dann kommen ein paar entscheidende Sachen. Aber eine Sache wird dabei sein. Es ist schmerzhafte, anstrengende Arbeit. Das würde ich auf alle Fälle dir auch sagen. Entschuldigung für den Romantikkiller, liebe Teens. Er hat seine Beziehung zu Gott gepflegt. Er ging raus und hat gebetet. Und dann wusste er, wozu er da ist und was er zu tun hat. Das sind Prioritäten. Und er hat danach gelebt. Lebt man Prioritäten, dann herrscht Ordnung. Vertauscht man sie, dann herrscht Unordnung. Vielleicht braucht es ein Update hin und wieder. Das liegt auch oft in der Natur der Sache. Plötzlich hast du vielleicht Kinder. Dann braucht es ein Update. Wo kommen die hin, die Kinder bei dir? Sind es die kleinen Könige, die ganz weit oben sitzen und alles dreht sich um sie? Na wunderbar. Irgendwann mal werden sie dein Zuhause regieren. Doch, so sind sie. Der Partner von Prioritäten, das sind Ziele. Merkst du, dass Jesus zielstrebig war? Wirklich, wenn du dein Leben einfach nur laufen lässt, dann läuft es aus dem Ruder. So ist es nun mal. Es braucht immer eine gewisse Energie, Einsatz, damit Ordnung herrscht. Und wir kennen das. Wir kennen das von unserem Zuhause. Wir kennen es vom Nachbar oder vom eigenen Garten. Es braucht immer Energie, um etwas in Ordnung zu halten. Lässt du es laufen, läuft es auseinander. Bei Beziehungen besonders schmerzhaft. Wusstet ihr, dass ein Sprinter ein Jahr lang trainiert für 100 Sekunden Wettkampfzeit? Hat vielleicht 10 Wettkämpfe, wenn es hochkommt. Oder 5 mit ein paar Vorläufen. Ein Jahr trainiert er für 100 Sekunden Wettkampfzeit. 20 Jahre trainiert er für ungefähr eine halbe Stunde Wettkampfzeit. 20 Jahre Training, um eine halbe Stunde Wettkampf zu haben. Glasklare Prioritäten haben eine Kraft. Das kannst du an so einem Beispiel sehen. 20 Jahre Training für eine halbe Stunde Wettkampf. Vertauschst du diese Pyramide, stellst du die vielleicht auf den Kopf, dann entscheidest du dich für eine Unordnung. Und wundere dich nicht, wenn du die Früchte erntest. Das Schöne ist, wenn man die Ordnung einhält, dann genießt man auch die Früchte dieser göttlichen Ordnung. Und ich weiß nicht, in welchen Lebensumständen du bist, aber wirklich, wer sitzt vorne? Wer sitzt auf der 2 und wer sitzt auf der 3? Und ist das, wie du lebst? Mir hat es geholfen, nochmal morgens immer klar zu machen, was ist das Wichtigste? Ich sitze hier und mache meine stille Zeit. Was kommt danach? Meine Frau, was braucht sie heute? Was ist dran? Und dann kommt Hannah. Gut, die braucht heute nichts, sehr gut. Macht's ein bisschen einfacher. 4, Gemeinde, muss ich was vorbereiten? Okay, ja, stimmt, Predigt vorbereiten. Also Predigt vorbereiten. Wenn du morgens aufstehst, wofür läufst du? Wohin rennst du? Jesus hatte glasklare Prioritäten. Ich möchte mit euch zum Abschluss beten und den Psalm 121 beten. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Er wird deinen Fuß nicht gleiten lassen. Und der dich behütet, schläft nicht. Siehe, der Hüter Israels schläft und schlummert nicht. Der Herr behütet dich. Der Herr ist dein Schatten über deiner rechten Hand, dass dich des Tages die Sonne nicht steche, noch der Mond des Nachts. Der Herr behüte dich vor allem Übel. Er behüte deine Seele. Der Herr behüte deinen Ausgang und Eingang von nun an bis in Ewigkeit. Amen.